Sie sind die, die Basel feiern. Sie sind die, die den Kanton gegen aussen vertreten. Wir haben es von der Basler Regierungsräte, die sozusagen an den Schalthebel von der Macht sind. Und auf die 7 Mitglieder vom Regierungsrat wollen wir diesmal genauer drauf eingehen.
Wahllokal, der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Gross Rot und Sie sind heute noch dabei.
Und auch bei dieser neuen Folge begrüßen Sie Silvana Schreier von der BZ
und der Stefan Gutknecht von Radio Basilisk.
Und wir haben eine Aktualität, die wir eigentlich gerade aufnehmen wollen, Silvana. Wir haben es ja in der letzten Folge schon vom Grossen Rot gehabt und vor allem auch in der Vergangenheit, wie man eigentlich wählt.
Genau, über das haben wir in der ersten Folge und auch noch ein bisschen in der zweiten geredet. Und das ist jetzt besonders spannend, weil in den meisten Haushalten sind unterdessen die Wahlunterlagen eingetroffen, das dicke Kuvert mit all diesen Listen von diesen Parteien, plus natürlich auch für die Regierungswahlen. Also wenn man sich jetzt fragt, wie man die ausfüllen soll, hört doch einfach nochmal in den ersten Folgen rein.
Und wir reden jetzt eben über den Basler Regierungsrat. 7 Departemente sind das, wo wir, wenn wir zurückschauen können, sagen, Silvana, was eigentlich noch spannend ist, der Basler Regierungsrat, der hat mal ein bisschen, wie ich finde, einen absurden Namen gehabt.
Der hat mal «Kleine Rot» geheissen. Und zwar ist das bis 1875 so gesehen. 1875 ist die Zeit, wo man die Kantonsverfassung dann in Kraft gesetzt hat. Und jetzt macht es auch ein bisschen mehr Sinn, dass unser Parlament immer noch «Grosse Rot» heisst.
Ja, der Basler Regierungsrat, der jetzt eben nicht mehr «Kleine Rot» heisst, sondern Regierungsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht, alle 4 Jahre gewählt wird und vom Wahlverfahren her etwas anders daherkommt. Es ist das Majorzverfahren und eben nicht das Proporzwahlverfahren. Das heisst, es kann durchaus sein, wenn wir jetzt anschauen, die Wahlen, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, wie schon vor 4 Jahren.
Gewählt ist im ersten Wahlgang, wenn man mehr als 50% von allen Stimmen bekommt. Das ist eben das absolute Mehr, das dann immer genannt wird. Und wenn man unter diesen 50% ist, kommt man in einen zweiten Wahlgang. Und im zweiten Wahlgang funktioniert es dann aber ein bisschen anders. Da geht es dann ums relative Mehr. Das heisst, die Personen mit den meisten Stimmen werden dann gewählt.
Und normalerweise haben die bisherigen hier Vorteile immer, auch hier mit der Klammerbemerkung vor 4 Jahren, ist das alles ein bisschen anders gewesen, hier, wo ja 2 amtierende Regierungsmitglieder abgewählt worden sind. Wobei die eine Person gar nicht mehr antreten ist zum zweiten Wahlgang mit Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Um das hier auch noch festzustellen. Aber wir haben in dieser Basler Regierung, wenn wir anschauen, Leute darunter, vor allem viele, die noch nie so lange dabei sind, die können es eigentlich überhaupt nicht mit einem Herr Adolf Imhof aufnehmen.
Ich habe mal so ein bisschen geschaut in der Liste von allen Regierungsrätinnen und Regierungsräten von den letzten Jahren, eben seit 1875. Wer ist denn eigentlich am längsten in der Regierung geblieben? Weil im Gegensatz zum Grossen Rot kennt der Regierungsrat keine Maximalbeschränkung für die Amtszeit. Also im Grossen Rot darf man maximal 4 Legislaturen bleiben. Für die Regierung gibt es da keine Beschränkung. Und der Adolf Imhof war damals bei den Liberal-Konservativen und ist ganze 29 Jahre in der Regierung geblieben.
Das ist ja schon noch verrückt. 29 Jahre, also wenn ich mich ein bisschen zurückerinnern mag. Also Eva Herzog ist ja sehr lang gesehen und auch der Christoph Eimer. Also die letzten beiden auch grossen Figuren im Basler Regierungsrat sind dann aber nach etwa 15 Jahren abgetreten. Gibt aber auch noch mal, wo du bist im Archiv gestöbert, eine andere Personalie, der Paul Speiser. Der hat auch etwas geschafft, was, ich glaube, heute fast undenkbar ist.
Er war mehrfach Regierungsrat. Er war auch von der Partei der Liberal-Konservativen. Ich glaube, man kann sagen, dass das heute die LDP war. Und der Jurist, der ist zwischen 1878 und 1914 ganze 3-mal Regierungsrat gewesen. Jeweils für 6 bis 7 Jahre war er in der Regierung, hat dort geamtet, geleitet, eben die Führung gehabt über den Kanton. Und dazwischen, in den Jahren, wo er nicht Regierungsrat war, ist er Nationalrat gewesen. Also der hat wirklich Politik zu seinem Lebensinhalt gemacht.
Je nachdem, wo er dann gerade auf Lust hat, was ihm besser passt. Also der Christoph Eimer könnte sich rein theoretisch auch nicht mehr Vorbild nehmen, ist schon Regierungsrat gewesen. Nationalrat könnte jetzt
eigentlich auch wieder kommen.
Oder der Beat Jans kommt nach seiner Zeit als Bundesrat vielleicht wieder zurück. Der war auch schon mal Nationalrat gewesen, dann Regierungsrat, Bundesrat. Vielleicht gibt es nachher dann wieder einen Wechsel.
Wir wollen jetzt noch auf die Regierung auch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das heute aussieht mit diesen 7 Mitgliedern vom Basler Regierungsrat, weil da ist auch eine Tradition vorhanden. Jeweils am Dienstag treffen sie sich im Rathaus zur Sitzung, sitzen dort an einem Tisch miteinander, dann ist auch noch jemand von der Staatskanzlei mit dabei und dann gehen sie eigentlich so die unterschiedlichen Geschäfte durch.
Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Das heisst, es ist niemandem möglich, mal hier zuzuhören, was natürlich sicher sehr spannend wäre. Es wird auch nicht verraten, welches Regierungsmitglied jetzt welche Meinung vertreten hat. Da gibt es nicht irgendwie ein Protokoll, das nachher veröffentlicht wird. Man weiss in dem Fall auch nicht, ist ein Entscheid jetzt knapp ausgefallen oder nicht. Hat da irgendwie eine Mehrheit von rechts oder von links die Überhand gehabt? Das weiss man nicht. Was man aber weiss, ist, dass jeweils am 2 am Nachmittag, am Dienstag, dann die Regierungsmitglieder Mitteilungen veröffentlicht werden. Und in denen stehen dann die Sachen, die eben die Regierung beschlossen hat, sei es neue Bauprojekte, sonstige Änderungen bei den Gesetzen oder Sachen, die sie im Grossen Rot beantragen wollen. Und bei uns auf der Redaktion bei der BZ ist es immer so, am 2 sitzen sicher 2-3 Leute von uns, sicher auch Leute von der Online-Redaktion, Leute von der Print-Redaktion dort und laden die Webseite immer wieder mal schnell neu, um zu schauen, was kommt jetzt hier Neues von der Regierung. Ist nicht selten, dass auch etwas kommt, was man bis jetzt nicht gewusst hat, dass sie jetzt gerade darüber entscheiden und durch das dann auch immer sehr spannend ist. Gut, wie ist das bei euch?
Gut und ganz ähnlich. Also ich freue mich schon am Dienstagmorgen beim ersten Kaffee drauf, wenn dann die Mitteilung von der Regierung kommt. Weil es ist meistens etwas, du kannst das nicht unbedingt voraussehen oder das wenigste kannst du voraussehen. Und dann ploppt das auf und dann gibt es also jetzt am Dienstag, da ist dann noch die neueste Hochrechnung, den Gastarif, der angepasst werden. Gut für die Baslerinnen und Basler, sie müssen weniger fürs Gas zahlen. Und dann eben noch die ganzen Regierungsmitteilungen, die kommen. Und dann ist es wirklich einfach das erste Mal eine Sicht, okay, was ist Priorität 1? Das kommt dann bei uns sicherlich zu oben am 5 in den Nachrichten. Und dann fangen die ganzen Überlegungen an, welche Geschichte können wir grösser machen? Was ist wirklich auch etwas Neues? Und ab und zu denke ich mir ja schon, sie könnten das auch ein bisschen noch prominenter platzieren. Ab und zu denkt es mir, sie die eine oder andere Meinung vielleicht bewusst so an Position 4 erst bringen.
Das ist vielleicht auch ein bisschen Strategie, dass man vielleicht gerade auf die nicht so anspringt. Aber das ist ja gerade das Spannende für uns. Also wir probieren dann wirklich ein bisschen zwischen den Zielen zu lesen, noch schnell zu recherchieren, jetzt entscheiden sie das und das. Wie haben wir da in der Vergangenheit vielleicht auch schon mal darüber berichtet? Ist das jetzt etwas ganz Neues, eine Veränderung? Zum Beispiel was die Lohngleichheit angeht. Da haben sie gerade verkündet, dass die Analyse anders durchgeführt werden. Also nur noch Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden im Kanton Basel-Stadt müssen die Lohngleichheitsanalyse machen. Die anderen dürfen einfach einen Fragebogen ausfüllen und abgeben. Da ist jetzt gerade eine Erleichterung passiert. Und da ist natürlich für uns auch immer spannend, noch schnell ins Archiv zu gehen und zu schauen, aha, so ist die ganze Entscheidung zustande gekommen. Und das hat vielleicht auch schon der grosse Rot dazu debattiert.
Und was ich auch sagen muss, wo ich möchte ehrlich sein, die Basler Regierung, auch wenn vielleicht nicht alle Meldungen immer ein bisschen so nach Prominenz platziert sind oder Wichtigkeit überspitzt gesagt, sie sind dann doch ein bisschen besser ausgestaltet wie die von der Baselbieter Regierung, weil die kommen dann einfach so einem ganzen Bild, dass sie nicht einmal irgendwie Kontaktpersonen darauf angeben, die doch in Basel immer angegeben worden ist. Das einfach noch so ein bisschen, ja, die sind genau zurückgehalten. Aber eben, wir konzentrieren uns auf die Basler Regierung, wo ja wirklich in den letzten Jahren eigentlich eine spannende Entwicklung vollzogen hat, wie es einen Haufen Wechsel gegeben hat. Erst gerade auch das Jahr, wegen der Ersatzwahl für den Beat Jans, hat es im Präsidialdepartement einen Wechsel gegeben.
Seit dem Mai ist der Konradin Kramer von der LDP der Vorsteher vom Präsidialdepartement. Vorher war es eben der Beat Jans von der SP, den wir jetzt gerade schon erwähnt haben. Er ist im Dezember als Bundesrat gewählt worden, der erste Basler Bundesrat seit 50 Jahren und hat darum natürlich sein Regierungsamt müssen abgeben. Der Konradin Kramer war vorher Bildungs- und Erziehungsdirektor gewesen. Auf das können wir vielleicht später noch mal schnell zu sprechen kommen. Sein Departement, das Präsidialdepartement, kümmert sich um Kultur, Gleichstellung, Aussenbeziehungen, Stadtentwicklung und ab und zu auch um die Statistik. Er als Regierungspräsident vertritt den Kanton und die Stadt gegen aussen. Also er hat auch immer wieder Gäste aus dem Ausland, aus dem Inland, aus anderen Parlamenten, die hier auf Besuch kommen und mit ihm über Politik reden.
Und die Fotos sieht man dann auch gerne in einzelnen Medienmitteilungen oder auf den sozialen Medien. Da ist der Konradin Kramer sehr repräsentativ. Ich kann auch mal schnell schnell zusammengerechnet. Er hat ja auch ein Instagram-Profil. Hat nicht nur unseren neuen Polit-Podcast Wahllokal geliked, sondern am 23. August, Tag der ukrainischen Unabhängigkeit auf der Wettsteinbrücke, am 26. August, Eröffnung vom neuen Forschungsstandort auf dem Novartis Campus, Tag drauf vom Theater Basel, nochmal einen Tag drauf vom Gare du Nord, dann am 28. August, Basler Stiftungstag, 29. August, Antrittsbesuch beim Sinfonieorchester, 30. August, die grosse Sause zum ESC-Entscheid inklusive Tanzvideo. Wo noch vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten könnt, am Tanzen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn es Richtung ESC geht, wird auch so viel mit Musik konfrontiert sein. Da kommt dann das auch.
Und dann geht es weiter. Also eigentlich fast jeden Tag, wo er etwas gepostet hat und wo wirklich eigentlich der Kanton gegen aussen repräsentiert. Und das ist ja gerade, wenn wir aufs Präsidialdepartement sprechen können, auch immer so ein Thema gesehen. Oder wie andere sagen, ist auf der Grüße August.
Das Händeschütteln, das machen natürlich vor allem die Vertreterinnen und Vertreter vom Präsidialdepartement. Eben, wie ich schon gesagt habe, Gäste, die auf Besuch kommen, da muss natürlich der Regierungspräsident, jetzt der Herr Cramer, rum sein und eben auch Händeschütteln. Das ist vielleicht ein bisschen anders bei einer Finanzdirektorin Tanja Soland oder bei einem Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger.
Und in der Vergangenheit, da haben wir den Beat Janz gehabt, Vorgänger von Konradin Cramer. Dann ist Elisabeth Ackermann Regierungspräsidentin gewesen für die Grünen. Er ein dunkles Kapitel insofern im Regierungsrat, wie sie eben dann den Rücktritt gegeben hat, nachdem sie im ersten Wahlgang abgeschifft ist. Und vorher der allererste Basler Regierungspräsident ist der Guy Morin gewesen. Und wir sind einmal im Archiv bei uns schauen und haben dann noch einen Ton von Guy Morin entdeckt, wo wir richtig passend gefunden haben.
Hallo, es ist eine wunderbare Stimmung hier. Wir sind Kulturhauptstadt, Fußballhauptstadt und überhaupt sind wir toll.
Also der Guy Morin, der damit viel Leidenschaft auch an den Anlässen dabei war.
Er hatte eine spezielle Ausgangslage gehabt, weil eigentlich vor ihm hat das Departement in dieser Form gar noch nicht existiert. Er hat im Februar 2009 das Amt antreten als erster Regierungspräsident von Basel-Stadt, zumindest in dieser Form. Vorher war es eher so ein Rotieren gewesen und man hat schon auch 7 Departemente gehabt vorher, also es ist nicht eins dazugekommen, aber man hat ein bisschen neu organisiert. Also man hat ein bisschen gewisse Aufgaben anders verteilt und eben der Guy Morin von den Grünen ist dann der erste wirkliche Regierungspräsident gewesen.
Und es ist nicht immer so gut angekommen, das Präsidialdepartement. In der Vergangenheit hat Basler Stimmbevölkerung ja schon können darüber abstimmen, ob das soll abgeschafft werden. Das ist aber abgelehnt worden und gerade jetzt unter Beat Janz und mit dem Konradin Cramer hat es, so ist jedenfalls die Aussenwirkung, nochmal an Gewicht zugenommen. Wenn wir auf die anderen Departemente sprechen können, das Bau- und Verkehrsdepartement, dann das Finanzdepartement, das Erziehungsdepartement und dann natürlich auch noch das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Und dann haben wir im Gesundheitsdepartement und im Justiz- und Sicherheitsdepartement, wo eine Namenswechsel vollzogen haben. Früher hat es nämlich einmal Polizeidepartement geheissen. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement und das Gesundheitsdepartement war einmal ein Sanitätsdepartement gewesen. Aber macht wahrscheinlich schon mehr Sinn, so wie sie jetzt genannt werden.
Die Namensänderungen sind wirklich im Zug vom Präsidialdepartement, von dieser Umsetzung gekommen, eben, was die neue Organisation gegeben hat. Ganz spannend finde ich auch, dass jetzt wieder ein Vorschlag um war, um ein Departement umbenennen, und zwar vom GLP-Grossrat Johannes Sieber. Der hat vorgeschlagen, dass man doch das Erziehungsdepartement in Bildungsdepartement soll umbenennen soll. Das würde besser passen. Die Regierung hat dem jetzt schon Antwort gegeben und hat eher gesagt, nein, wir lassen es beim Alten, weil Erziehungsdepartement drückt die Breite vom Aufgabenfeld, eben vom Vorsteher, jetzt ist der Mustafa Atici von der SP, am besten ausdrücken.
Ja, und vor allem ist es jetzt auch gerade, ich glaube, wenn wir intern untereinander reden und sagst, hey, Leute mal im EDA, dann weiss man das einfach. Dann ist klar, okay, wir gehen aufs Erziehungsdepartement und nicht irgendwie aufs BD. Das klingt auch komisch, BD.
Also könnte man noch mit BVD, mit dem Bau- und Verkehrsdepartement verwechseln, ja.
Und dann hört jemand ganz schlecht, dann ist plötzlich bei der BVB und dann fragt sich dort die Medienstelle, ja, aber die Regierung, nein, das sind denn nicht wir. Also von dem her, Erziehungsdepartement, ED, passt eigentlich schon da dazu. Aber was uns auch noch wundern würde, wenn wir zurückschauen auf die Historie bezüglich diesen Regierungsräte, die jetzt im Amt sind, wie sie in das Amt gekommen sind. Eigentlich kann man ja nicht sagen, ich sage jetzt mal vielleicht wie einer, der auf einer Bank arbeitet, der macht eine Banklehre und dann macht er Karriere. Oder jemand, der Bäcker ist, der in die Lehre geht und dann wird er Bäcker, dann hat er mal sein eigenes Geschäft. Eine Lehre gibt es ja in dem Sinn auch nicht als Politiker, wie es auch im Journalismus das nicht gibt. Und der Weg zum Regierungsrat ist auch noch recht unterschiedlich.
Ja, wie wird man eigentlich Regierungsrätin oder Regierungsrat? Ich habe mal probiert, dieser Frage nachzugehen, habe es auch mal gegoogelt. Ehrlicherweise habe ich keine gescheite Antwort gefunden, weil ich glaube, für jeden Politiker und jede Politikerin ist es wieder anders, wie sie da drin rutschen teilweise. Teilweise seit Jugendjahren auch schon darauf vorbereitet werden oder sich selber auch darauf vorbereiten, mal ein höheres Amt zu übernehmen. Klar ist, wer in die Regierung will, muss 18 Jahre alt sein, mindestens. Und Schweizer Bürgerin oder Bürger und natürlich für den Regierungsrat in Basel-Stadt auch hier leben. Vom beruflichen Hintergrund her sind alle Regierungsrätinnen und Regierungsräte ein bisschen anders. Esther Keller war Kommunikationsberaterin, Journalistin, Moderatorin. Kasper Sutter hat an der HSG studiert und ist dann Unternehmer gewesen, hat sich dann aber schon ein bisschen in der Politik zurechtgekannt, indem er auch Generalsekretär vom Finanzdepartement war. Und der Mustafa Atici, der jüngste Regierungsrat im Moment, ist Unternehmer, Berater und Geschäftsführer von mehreren Unternehmen. Wenn wir jetzt aber noch weiter schauen, fällt etwas auf. Und zwar gerade 4 aktuelle Regierungsrätinnen und Regierungsräte haben einen Doktortitel. Das sind der Konradin Kramer, der Lukas Engelberger, Tanja Soland und Stefanie Eimer. Und alle 4 sind auch Advokatinnen oder Advokaten.
Also die haben einen Vorteil?
Vielleicht haben sie einen Vorteil. Spannend ist nämlich hier als kleiner Fun Fact, wir haben es schon mal in einer Folge erwähnt, dass auch für eine grosse Rot sehr viele Anwältinnen, Treuhänder, Juristinnen kandidieren. Ich glaube, wir haben gesagt, 16% macht diese Berufsgruppe bei allen Kandidierenden aus. Also scheint hier doch ein bisschen eine Richtung vorgegeben zu sein. Kann also vielleicht der Doktortitel ein Erfolgsrezept sein?
Ja, also von den bisherigen und den aktuellen Regierungsmitgliedern, und das sind, wir haben es mal aufgezählt, sind es 85, seit 1875, haben 56 einen Doktortitel und 39 davon einen Doktortitel in Jura. Also schon noch eine recht stolze Zahl, kann man sagen, hätte sicherlich einen Vorteil. Aber rein der Berufsabschluss heisst ja dann noch lange nicht, dass man es dann in das Amt schafft, respektive, dass das einen befähigt, in das Amt zu kommen. Das andere, was wir hier können erwähnen, ist ja auch, wenn es um die Politik geht und um die politische Erfahrung. Auch hier, wenn wir auf die bisherigen schauen, finde ich recht spannend, gibt es ganz unterschiedliche Wege.
Die meisten sind mal Grossrätin oder Grossrat gesehen. Also der Lukas Engelberger ist 10 Jahre lang im Grossen Rat gesehen. Der Konradin Kramer hat seine Karriere im Einwohnerrat von Riechen gestartet und ist dann 12 Jahre lang Grossrat gewesen. Auch noch eine kleine Sideline. 2013 ist auch Grossratspräsident gewesen. Und ist der jüngste gewesen seit 100 Jahren mit damals 34 Jahren, wenn er gewesen ist. Jo Versha von den Grünen hat ihn jetzt aber übertrumpft. Sie ist 2022 Grossratspräsidentin gewesen und das im Alter von 28 Jahren.
Also ist eigentlich ihr weiterer Weg geebnet?
Das könnte man meinen. Wir sind gespannt, wie das mit ihr weitergeht. Ich glaube, im Moment hofft sie vor allem auf eine Wiederwahl.
Aber natürlich wird sie schon als Zukunftshoffnung in der eigenen Partei genannt. Das ist sicherlich klar. Jo Versha. Der Mustafa Atici hat ja auch einen spannenden Weg. Noch ist gross gewesen, denn im Nationalrat dort nicht wiedergewählt worden. Jetzt im Regierungsrat. Wir müssen aber hier anfügen. Wir haben jetzt die verschiedenen Herren genannt, die ihren Weg gemacht haben. Auch Tanja Soland war im Grossen Rat, Fraktionspräsidentin von der SP. Es gibt aber 2 Sonderfälle bei den Regierungsrätinnen. Esther Keller und Stefanie Eimer.
Esther Keller ist im Mai 2019 im Grossen Rat nachgerückt als GLP-Politikerin und hat dann nur 1,5 Jahre später schon kandidiert für den Regierungsrat und hat die Wahl auch prompt gewonnen. Also hat da einen sehr kurzen politischen Weg eigentlich gewählt, aber mit Erfolg scheinbar. Und Stefanie Eimer ist sogar gar nie im Grossen Rat gewesen in Basel. Sie hat ihre politische Karriere außerhalb von Basel-Stadt angefangen, zwar bei der FDP Basel-Land. Sie hat dann 2011 für 8 Jahre das Amt als Gemeinderätin in Eptigen ausgeübt und kurz darauf hat sie dann zur LDP gewechselt. Also kaum hat sie den Gemeinderat abgegeben, ist sie dann zur Partei, wo eigentlich ihre Familie schon aktiv ist. Ihr Onkel und ihr Vater haben natürlich in der LDP politisiert und jetzt ist sie Regierungsrätin.
Hat ja in der Vergangenheit in Basel auch schon gegeben, Leute, die von der LDP zur FDP gewechselt sind, wie sie gefunden haben, dort haben sie dann im Weg von der weiteren politischen Karriere bessere Möglichkeiten. Das aber einfach nur so als Randnotiz. Aber wenn wir jetzt noch drauf schauen, Unterschied Mann-Frau. Du hast es mit Benjamin Brun ja schon mal davon gehabt. Dort ist es um einen grossen Rot gegangen, wenn es die erste Frau dort reingeschafft hat. Da haben dann auch sehr schön über Trudi Gerster als Grossrotsmitglied geredet. Wenn es um einen Regierungsrat geht, dann müssen wir auch feststellen, ist lange ein Männergremium gewesen, bis Veronika Schallo von der SP gekommen ist.
Sie ist 1992 als allererste Frau in die Basler Exekutive gewählt worden. Man kann jetzt hier wirklich sagen, das ist sehr lang gegangen, bis mal eine Frau den Sprung geschafft hat. 1875, wir haben es am Anfang gesagt, ist der Regierungsrat in dieser Form institutionalisiert worden. 1992 die erste Frau. Veronika Schaller ist in Basel aufgewachsen und für sie ist die Politik eigentlich schon sehr früh ein Thema gewesen. Ihr Vater war Regierungs- und Nationalrat gewesen, allerdings bei der FDP. Und sie hat dann nach dem Studium in Basel dann den Sprung in Grossen Rot geschafft und dann auch eben 1992 im zweiten Wahlgang den Sprung in die Regierung. Sie hat da sogar ihren Parteikollegen, Mann, den Remo Gysin, aus dem Amt verdrängt.
Sie hat dann aber die politische Karriere ist nicht immer nur, sag jetzt mal, steil bergauf gegangen. Sie war auch die, die abgewählt worden ist im Amt.
Im Jahr 2000 hat sie die Wiederwahl auch wieder im zweiten Wahlgang verpasst. Als Grund ist unter anderem ein Arbeitskonflikt in der Zentralwäscherei Basel genannt worden. Sie hat dort müssen als Regierungsrätin Lohnkürzungen sprechen und durchsetzen. Und das soll ihr dann sehr viel linke Stimmen gekostet haben.
Veronika Schallo, die dann trotzdem noch aktiv geblieben ist auf nationaler Bühne. Wenn man weiter schaut, sie war Mitglied von der SP, auch die zweite Frau im Regierungsrat, Barbara Schneider von der SP, und auch die dritte Frau im Basler Regierungsrat, Eva Herzog, alle Mitglied von der SP.
Unterdessen haben wir auch bürgerliche Regierungsrätin mit der Stefanie Eimer und die GLP-Regierungsrätin Esther Keller natürlich. Das, wenn man jetzt mal zusammenzählt, sieht man hier, dass insgesamt bis jetzt in der ganzen Geschichte von Basel-Stadt 7 Frauen mal in der Regierung gewesen sind. Das wäre eigentlich eine ganze Regierung, wenn sie alle gleichzeitig im Amt gewesen wären, aber verteilt auf 32 Jahre.
Wenn wir schauen, die einzelnen Personen im Regierungsrat, du hast vorher angesprochen, die und jede ist für ein Departement zuständig. Der Konradin Kram ist der, der ein bisschen mehr Hände schütteln darf, wie zum Beispiel Lukas Engelberg, weil er eben mehr dort repräsentieren. Die Stefanie Eimer, das habe ich auch noch spannend gefunden, hat ein bisschen eine Tradition fortgeführt von den Vorgängern. Sie ist an einzelnen Tagen im Jahr mitgegangen mit den Blaulichtorganisationen, hat also wirklich mal schauen, wie ist ein Nachtdienst haben mit der Polizei, wie ist es auf einer Schicht von der Sanität oder mit der Feuerwehr. Also hat da wirklich eigentlich der Kontakt mit den eigenen Leuten gesucht. Sie war auch die, die beim Regierungsrat beantragt hat, als der Polizeikommandant, der Letzte, der Martin Roth, dass der per sofort soll freigestellt werden. Das war ihr Antrag, nachdem Missstände bekannt gegeben worden sind. Generell, was hat eigentlich ein Regierungsmitglied für Möglichkeiten, eine einzelne Person? Sie selber könnte ja nicht einfach sagen, der will ich nicht mehr, der geht.
Die meisten grossen Entscheide werden eben an diesen wöchentlichen Sitzungen gefällt, die eben hinter verschlossenen Türen stattfinden. Darum wissen wir gar nicht so viel darüber, was dort diskutiert wird. Die Regierung muss auch immer Ausgaben, die über 300'000 Franken sind, im grossen Rot als Geschäft vorlegen und der darf dann Daumen rauf machen oder eben runter. Wenn die Regierung einen neuen Eintrag in die Verfassung will oder eben eine Gesetzesänderung erarbeitet, dann muss sie das auch im Grossen Rot übergeben und dort noch vorlegen. Das heisst, der Grosse Rot entscheidet eigentlich am Schluss immer noch mal schnell, was macht die Regierung und ist das eigentlich gut so?
Was ja eigentlich, ich sage jetzt mal aus ganz neutraler Sicht, Sinn macht, weil sonst könnte einfach eine Regierung durchregieren. Wenn wir jetzt gerade die Wahlen nehmen und würde sagen, okay, Rot-Grün würde schaffen, wieder die Mehrheit zu erobern in der Basler Regierung, dann könnte man diverse Projekte einfach durchdrücken, wo sie dann wollen, die dann in 4 Jahren, falls es dort wieder Änderungen gibt, wieder gekippt werden könnten. Aber eben so ist es nicht, sondern immer eigentlich das Parlament ist auch da, um vielleicht einmal Vorlage zu korrigieren oder zum Änderungen vorzunehmen.
Im Moment haben wir ja die spannende Situation, dass der grosse Rot von dem Mehrheitsverhältnis ähnlich aufgestellt ist wie eben die Regierung. Also man hat drei Linke in der Regierung plus die drei Bürgerlichen und dann die GLP dazwischen. Und so sieht es ja auch ein bisschen im grossen Rot aus. Also die Fraktion von der GLP tut auch dort ein bisschen als Vogue dazwischen spielen. Und ich glaube, das macht es eben auch spannend, dass nicht jeder Entscheid einfach per se durchgewunken wird, weil das Parlament sowieso ganz links oder ganz rechts war. Und da nimmt es mir jetzt sehr Wunder, wie es dann an der Wahlen rauskommt, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern, ob dann die Regierung entweder mehr Möglichkeiten hat, Entscheidungen durchzubringen, weil sie eine Mehrheit haben in etwas, oder ob im Grossen Rot dann eine andere Mehrheit mitspielt.
Ist auch gerade in der Vergangenheit so gewesen, wenn wir anschauen, eine Vorlage von der Förderklasse, die von der Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft eingegeben worden sind, da hat die Regierung gesagt, hey, wir machen daraus einen Gegenvorschlag. Dann hat der Konradin Kramer eigentlich ein ganzes Päckchen an Massnahmen, dort, wo er noch Erziehungsdirektor war, ein Päckchen an Massnahmen präsentiert, auf dem Weg wollen wir gehen. Aber eben, es ist dann nicht einfach gesehen, okay, das wird der Konradin Kram und er hat das Sagen von der Regierung, sondern das ist dann in grosser Rot gekommen. Dort haben dann eben die Grossrätinnen und Grossräte, gerade die von der entsprechenden Bildungskommission, auch nochmal können Änderungen vornehmen und dort auch entsprechend reinnehmen. Förderklasse ist möglich, aber nur für die, wirklich mit einer Lernschwäche, nicht für die, die auffallen. Also dort das Zusammenspiel auch, das ist ganz klar gegeben. Nicht nur, wenn es ums Geld geht, wobei das natürlich meistens doch halt eben gern Diskussionen auslöst, wie es halt immer ist, wenn es um Geld geht.
Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, wenn man einerseits die Regierungsarbeit sieht, wie du gesagt hast, was der Konradin Kramer als Erziehungsdirektor gemacht hat, aber andererseits auch die Parlamentsarbeit vom Grossen Rot. Und es hat ja dann auch dazu geführt, dass die Initiantinnen und Initianten ihre Initiative zur Förderklasse zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, sie sehen, dass der Gegenvorschlag super ausgearbeitet ist und so eine grosse Mehrheit dafür gestimmt hat im Parlament und eben anscheinend auch in der Regierung, dass es mehr Sinn macht, das vors Volk zu bringen.
Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, wo ein Anliegen gekommen ist von einer Berufsgruppe, von den Lehrerinnen und Lehrern, die entsprechend aufgenommen worden ist, wo diskutiert worden ist an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Fachleuten und man dann eigentlich jetzt einen Entscheid gebracht hat, wo dann die Mehrheit zufriedenstellt, eben gerade auch die Initiantinnen und Initianten. Und so macht es gar nicht eine Volksabstimmung nötig.
Wenn wir über die Regierung reden, müssen wir auch immer darüber reden, wie kommt ein Gesetz eigentlich zustande. Und ich glaube, da können die alle noch ein bisschen dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer, weil um das kümmern wir uns dann in einer späteren Folge noch.
Zum Abschluss von dieser Folge möchte ich noch eine Anmerkung machen, weil die letzte Legislatur ist insofern speziell gewesen, weil es ein Regierungsmitglied gegeben hat, der tatsächlich, ich sage jetzt mal speziell, ein richtiges Arbeitstier war. Ein Regierungsmitglied hat nämlich plötzlich zwei Funktionen gehabt. Zu dieser Zeit, wo der Beat Jans nämlich in Bundesrat gewählt worden ist, ab dem Zeitpunkt ist er wie ein Regierungsmitglied ausgeschieden. Also am nächsten Tag hat er keinen Zugriff mehr gehabt auf Dokument, kein Schlüssel oder sonst was. Und zu dem Zeitpunkt hat dann auch der Lukas Engelberger den Posten übernommen im Präsidialdepartement. Das ist der Lukas Engelberger in der letzten Legislatur für ein paar Wochen und Monate Gesundheitsdirektor gewesen und gleichzeitig auch noch Regierungspräsident.
Ich möchte schon auch für die Mitarbeitenden greifbar sein und darum bemühe ich mich auch beim Präsidialdepartement nicht einfach immer nur aus der Ferne erreichbar zu sein. Aber man kann nicht an x verschiedenen Orten sein gleichzeitig. Ich tue mein Bestes und zähle auf das Verständnis, das ich auch spüre in den Teams.
Und im zweiten Teil vom heutigen Podcast kommen wir zu unserem Interview mit den Fraktionspräsidien. Und heute dran ist der Fraktionspräsident vom Green Alternativen Bündnis. Das ist der Harald Friedl. Er ist Mitglied von der Grünen, 52 Jahre alt, daheim im Kleinbasel, seit dem 1. Juni 2016 im Grossen Rot. Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim kantonalen Labor, also beim Basler Gesundheitsdepartement. Politisch im Grossen Rot ist er Teil von der Petitionskommission und von der Regiokommission, außerdem von der Wahlvorbereitungskommission. Guten Tag, Herr Friedl.
Guten Tag miteinander.
Wir würden natürlich gerade gerne mit einem aktuellen Thema einsteigen. Vor einer Woche hat die Schweiz Nein gesagt zur nationalen Biodiversitätsinitiative. Aber Basel-Stadt ist aus der Reihe getanzt. Und zwar hat dort die Stimmbevölkerung mit 57% die Initiative annehmen. Leider ist jetzt eben wegen dem nationalen Ergebnis nichts daraus geworden. Die Grünen fühlen sich jetzt aber bestärkt durch das, vor allem hier in Basel, und wollen eine kantonale Initiative lancieren. Um was geht es da genau, Herr Friedl?
Also ich muss noch jetzt korrigieren. Wir haben die Initiative schon lanciert im Juni. Weil wir auch gedacht haben, das ist ein wichtiges Thema für Basel-Stadt. Wir hätten die auch weiterverfolgt, wenn jetzt national das angenommen worden wäre. Mit dem haben wir natürlich nicht dürfen oder leider nicht müssen, nicht dürfen rechnen. Aber wir hätten es trotzdem gemacht, weil auch wenn die nationale angenommen worden wäre, dann wäre es erst einmal in der Bundesverfassung drin gewesen, bis es dann auf kantonaler Ebene unten ist. Wäre es dann ziemlich lang gegangen. Darum haben wir gesagt, wir machen eine kantonale Initiative, ist eine Gesetzesinitiative. Das kommt dann, der neue Passus kommt dann ins Natur- und Heimatschutzgesetz oder Landschaftsschutzgesetz von Basel-Stadt. Und was wir da drinnen fordern, ist, dass eigentlich Biodiversität endlich einmal in der Gesetzgebung von Basel-Stadt Aufnahme findet. Das ist mir noch kein Wort drin erwähnt. Wir wollen dort auch definieren, was wir unter Biodiversität verstehen. Das ist auch ausgearbeitet worden von namhaften Biologen. Also das ist sattelfest. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Dann wollen wir, dass die Biodiversitätsstrategie, die es schon gibt, dass die laufend aktualisiert wird und geprüft wird. Und dann soll auch schlussendlich eine Stelle in der kantonalen Verwaltung verantwortlich sein für Biodiversität im Kanton.
Wie unterscheidet sich die kantonale Vorlage von der nationalen, die jetzt abgelehnt worden ist?
Eben in dem Sinn, dass es schon klar ist, was wir wollen. Die nationale Initiative war ja relativ offen formuliert gewesen. Das wäre ein Verfassungspassus gewesen, der dann nachher durch die beiden nationalen Parlamente durchgehen müsste. Da hat man schlussendlich auch gar nicht gewusst, wie das dann schlussendlich im Detail rauskommt. Wir haben klare Vorstellungen, was wir wollen für einen Kanton und haben darum eine Gesetzesinitiative formuliert, die man dann wirklich gerade umsetzen kann und durch das auch viel schneller können vorwärts machen in dieser wichtigen Thematik.
Aber warum braucht Basel denn so eine Biodiversitätsinitiative? Ist jetzt nicht so, dass es hier so viel grüne Fläche hat wie im schönen Baselbiet oder Ackerland?
Ja, Biodiversität ist ja nicht einfach nur, wir tun eine Landschaft, wie sie ist, bewahren, sondern Biodiversität hat viele Facetten. Es geht darum, dass wir viele verschiedene Arten schützen. Viele verschiedene Sorten. Das geht auch so weit, dass man sagt, wir wollen nicht nur eine Tomate, sondern wir wollen verschiedene, wir wollen eine Vielfalt bei den Tomaten. Weil es kann ja sein, dass mal irgendein Pilz oder sonst ein Bakterium kommt, das der Tomate zusetzt. Und dann haben wir hier einen grossen Pool an Genetik, wo sich dann auch kann resilient, also das heisst vielfältig, dann dagegen wäre. Und da ist natürlich, in der Stadt haben wir eine hohe Biodiversität. Wir haben viele verschiedene Grünräume, die ganz unterschiedlich funktionieren.
Und dafür braucht es, wie so oft natürlich, auch wieder eine Fachstelle, also wieder eine Stellenaufbau im Staat.
Es braucht natürlich Fachpersonen, um das umzusetzen, das zu kontrollieren, die Biodiversitätsstrategie zu erneuern und das zu kontrollieren. Klar braucht es da Personal, es braucht dafür auch Ressourcen. Wo denn das angesiedelt wird, das lässt die Initiativen offen. Aber das ist uns ganz klar und das sagen wir auch offen, für das braucht es Mittel. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass das wirklich gut investiertes Geld ist.
Sie sind noch am Abstimmungssonntag am Nachmittag mit Parteikolleginnen und Kollegen auf die Strasse gegangen, gehen eben Unterschriften sammeln für die Initiative. Wie ist das so gelaufen?
Also wir sammeln ja schon seit dem Juni. Wir tun es jetzt natürlich intensivieren. Wir haben gesagt, wir warten mal die Abstimmung ab, die nationale, weil auch die Leute dann zum Teil, ja, jetzt haben wir doch nationale Abstimmung, was wollen wir denn? Durch das haben wir jetzt einen neuen Schub. Wir können sagen, schaut mal, die Schweizer Stimmvolk hat das nicht wollen. Ausser gern von Basel sind wir da auf verlorenen Posten gesehen. Und das kommt jetzt gut an. Das hat ja, ich meine, in Basel haben wir eine Mehrheit gehabt. Viele haben gesagt, doch, jetzt müssen wir hier vorwärts machen. Also es ist sehr gut gelaufen. Praktisch alle haben das unterschrieben, was wir jetzt hier angetroffen haben vor dem Abstimmungslokal. Aber auch schon vorher ist es relativ gut gelaufen. Wir haben so diverse Veranstaltungen oder an Ständen schon dabei gehabt und haben dort gute Resonanz auf das Thema.
Sind wir also gespannt, was die Basler Grünen mit dieser Initiative weiter vorantreiben und die Unterschriften dann zusammenbekommen. Wenn wir mit Ihnen zurückschauen, Herr Friedl, ist so bei den letzten Wahlen, da haben die Grünen 4 Sitze können gewinnen, sozusagen die grüne Welle, die es ja gegeben hat in der ganzen Schweiz, auch im Kanton Basel-Stadt. Wenn man jetzt anschaut, so die grüne Welle, gibt es die überhaupt noch?
Die grüne Welle gibt es noch. Also Wellen sind ja eben Bewegungen auf und ab. Ich glaube, wir sind national und sogar international gesehen eher in einer Abwärtsbewegung. Wir probieren natürlich, die Abwärtsbewegung, also die Wellen zu brechen. Das ist unser erklärtes Ziel und auch unsere Aufgabe. Wir sind zuversichtlich. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie jetzt auch die eigene Liste gegenüber der gemeinsamen Liste von früher ankommt bei der Stimmbevölkerung. Das wissen wir nicht. Dem sind wir extrem nervös und gespannt, wie das wird rauskommen. Wir sind aber überzeugt, dass wir ein gutes Resultat werden machen. Wir sind auch, glaube ich, aktiv wie noch nie.
Es ist doch eine spezielle Ausgangslage, wo Sie sich jetzt drin befinden. Seit irgendwie 20 Jahren ist man immer gemeinsam mit der Basta angetreten, jetzt zum ersten Mal wieder allein. Wie ist das so?
Schlussendlich, Wahlkampf ist immer eine Stresssituation. Ich denke, die Diskussion, wenn wir zusammen oder nicht zusammen in einer gemeinsamen Liste antreten, das ist immer wieder ein Thema gewesen. Man ist jetzt halt in den früheren Jahren immer zum Schluss gekommen, doch gemeinsam können wir die Kräfte bündeln. Natürlich auch mit dem Aufschwung, den wir hatten, als grüne Bewegung vor 4 Jahren oder so, haben wir dann natürlich auch Zuwachs bekommen. Wir haben viel mehr Leute bei uns in der Partei, viele neue Mitglieder, die gesagt haben, sie würden gerne kandidieren. Und dann ist das für uns natürlich auch ein logischer Entscheid gewesen. Doch, wir wollen es jetzt allein probieren, wir können die Liste füllen. Wir haben jetzt auch 100 wirklich sehr gute Kandidatinnen zusammenbekommen, die uns auch zeigt, dass das der richtige Entscheid war. Aber wie das natürlich dann ankommt, da sind wir sehr gespannt, das wissen wir noch nicht.
Die Basta möchte 2 Sitze gewinnen und dann am Schluss 7 haben. Es steht auch ein bisschen noch in Diskussion. Die Basta hält sich noch bedeckt, aber man könnte meinen, vielleicht gibt es dann auch eine eigene Fraktion von der Basta. Das heisst, das Grüne Alternative Bündnis wird zu einem Ende kommen. Wie wäre das für Sie als Fraktionspräsident?
Das wollen wir dann eben diskutieren. Es ist ja nicht allein meine Entscheidung. Da werden Parteien mitschwätzen und da werden auch die gewählten neuen Grossrätinnen und Grossräte mitschwätzen. Wir werden das sofort nach den Wahlen in Angriff nehmen. Wir werden das diskutieren, auch mit Basta zusammen natürlich. Und auch das Junge Grüne Bündnis ist noch bei uns in der Fraktion, wo ja auch eine eigene Stimme ist, eine sehr selbstbewusste Stimme. Wir werden das miteinander diskutieren und dann gibt es wie immer in der Politik, man schaut, wo hat man mehr Vorteil, wo hat man mehr Nachteil und dann wird der Entscheid so gefällt.
Also wären Sie vielleicht nicht einmal so ganz unglücklich, wenn Sie nur noch die Grünen dabei hätten bei den Fraktionssitzungen? Gibt es ab und zu Buff mit der Basta?
Nein, Buff ist es nicht, aber es ist natürlich so, wenn man verschiedene Gruppierungen hat, wir sind wahrscheinlich die komplexeste Fraktion im Grossen Rat, das ist immer auch ein bisschen mehr Aufwand, sage ich mal. Aber wir haben ein gutes Verhältnis miteinander in der Fraktion, es funktioniert gut. Wir haben ja auch gesehen, das hat jetzt 20 Jahre lang Bestand gehabt und wir sind offen wirklich für die weitere Zusammenarbeit, aber man muss halt auch schauen, was macht mehr Sinn schlussendlich und das sind Diskussionen, die man dann noch führen.
Wenn Sie zurückschauen in den letzten 4, wo hat es denn vielleicht nicht gepasst in der Fraktion oder was hat man sich vorgenommen und hat sich denn nicht erfüllt, wenn man von einem Rückschlag würde reden?
Also so konkret kann ich jetzt das nicht sagen. Ich meine, es sind gewisse Themen, wo, sagen wir mal, Basta eher anders funktioniert. Und dann gibt es halt sehr ausgehende Diskussionen. Und das sieht man dann auch. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr offen als andere Fraktionen. Aber wir haben auch klare Regelungen. Wir dürfen das bei uns in den Fraktionssitzungen ansprechen. Man darf sagen, ich bin anderer Meinung. Und dann tut man auch so stimmen, wie man das halt angekündigt hat. Von dem her haben wir hier auch ein Reglement miteinander. Und wir haben da wirklich klare Regeln. Und das funktioniert, oder? Das kann man aufstellen. Aber es ist, sage ich mal, die Schwierigkeit. Man muss dann halt immer wieder in der Partei auch vielleicht abholen. Was ist denn Parteimeinung? Und das ist einfach der Prozess, der länger dauert. Das kann aber auch dazu führen, dass der Prozess besser ist. Also, wir werden das dann auch wirklich alles noch reflektieren, bevor wir dann den Entscheid fällen.
Ein Rückschlag, den es gegeben hat, ist die leider misslungene Ersatzwahl, zumindest aus grüner Perspektive. Man ist hier mit dem Jérôme Thirier angetreten, hat grosse Hoffnungen gehabt. Der Jérôme Thirier selber hat auch Vollgas gegeben eigentlich im Wahlkampf. Es ist dann doch ein Achtungsresultat gewesen am Schluss, aber eben hat nicht gelangt. Ist die Enttäuschung gross gewesen?
Natürlich ist die Enttäuschung gross. Also, man hat, glaub, das war auch eine spezielle Wahl gewesen. Man hat, glaub, bis zum Schluss war so ein bisschen das Rennen offen gewesen für alle, die das beobachtet haben. Dass es dann so deutlich war, dass es nicht reicht, das hat uns dann auch selber überrascht, weil wir auch wirklich das Gefühl hatten, das war ein sehr guter Wahlkampf von Jérôme Thirier. Die Enttäuschung war natürlich gross gewesen, aber wir haben uns so relativ schnell gefangen und schauen jetzt vorwärts auf die nächste Wahl, wo wir eine neue Kandidatin
präsentieren. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass jetzt mit einer Kandidatin besser läuft?
Ich sage, es ist eine andere Konstellation, oder? Es ist nicht mehr, also das, ich denke, das hat man ja auch öffentlich wahrgenommen. Es ist so ein bisschen wie ein Angriff auf die SP wahrgenommen worden. Das ist jetzt anders. Wir haben da eine gemeinsame Liste zusammen mit Basta und der SP. Das gibt natürlich auch Schub. Ich denke, da werden wir auch Stimmen dann aus den Lager bekommen, die vielleicht gefehlt haben, bei der Kandidatur von Sharon Thirier. Und ich glaube, wir können im Moment aufzeigen, dass es notwendig ist, dass es wieder eine rot-grüne Mehrheit braucht im Regierungsrat. Für das tun wir Überzeugungsarbeit leisten und da sind wir eben darum überzeugt, dass das auch eine gute Strategie sein kann.
Wir haben jetzt Ihre Partei und auch Ihre Fraktion schon ein bisschen kennenlernen jetzt in diesem Gespräch. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen mehr von Ihnen wissen und kommen zu unseren Entweder-oder-Fragen. Gross oder Klein-Basel?
Klein-Basel.
Morgen oder oben?
Ich bin ein absoluter Morgenmensch. Ich stand im Moment so zwischen 5 und 5:30 auf, damit ich am Morgen früh meine Ruhe habe. Es ist auch die schönste Zeit, den Sonnenaufgang zu sehen bei schönem Wetter. Zu oben, da oben sind meistens auch lang, aber dort habe ich dann meistens Mühe und tue dann ein bisschen abbauen.
Herbstmess oder Weihnachtsmarkt?
Herbstmess, ganz klar. Also Weihnachtsmarkt, ja, ist jetzt nicht so meine Sache. Ich gehe meistens einmal schauen, aber Herbstmess macht zum Teil schon noch Spass.
Gehen Sie auf Bahnen?
Eher weniger. Oder immer weniger. Man wird auch mit dem Alter ein bisschen empfindlicher, sage ich.
Tradition hat die Frage bei uns. FCB oder die Grünen?
Die Grünen, ich bin früher wirklich ein glühender FCB-Fan gewesen. Jeden Match schauen, noch im alten Jockeli, noch in der tieferen Liga. Aber wenn ich jetzt entscheiden muss zwischen einer Sitzung der Grünen und einem FCB-Match, dann entscheide ich mich für die Grünen. Entscheiden.
Lift oder Stege?
Stege. Ich fahre eigentlich fast nie Lift, es sei denn, es sind mehr als 5 Stockwerke. Auch daheim täglich 4 Stockwerke. Zu Fuss.
Sind Sie eher musikalisch oder handwerklich begabt?
Ich wäre gerne beides. Musikalisch, ich habe mal in einer Band gespielt, aber nicht so erfolgreich.
Was für ein Instrument?
E-Bass und habe einen Kontrabass daheim. Bin ein riesiger Musikfan und habe eine grosse Sammlung und weiss auch ein bisschen etwas über Musik. Aber auch handwerklich bin ich interessiert. Veloflicken und so gehört alles dazu. Also vielseitig.
Nächste Frage, wenn Sie draussen unterwegs sind, lieber in Basler Zolli oder in die Lange Erle?
In die Lange Erle.
Dann auch zu den Tieren oder mehr einfach spazieren?
Mehr spazieren. Also ich denke, die Lange Erle ist nicht so spannend für Tierbeobachtungen. Für das gibt es spannendere Orte.
Machen wir weiter. Bio oder unverpackt?
Schwierige Frage. Bei unverpackt bin ich Genossenschaffer im Laden und Bio ist eigentlich das, was ich täglich kaufe. Also beides.
Lieber ins Restaurant oder selber kochen?
Selber kochen, definitiv. Das ist eine grosse Leidenschaft von mir.
Was haben Sie zuletzt zaubert in der Küche?
Es sind meistens einfache Sachen, es sind Teigwaren mit einer guten Gemüsesauce.
Und zum Abschluss noch, jetzt, was auch wieder ein bisschen älter ist, Fondue oder Raclette?
Fondue, definitiv.
Dann würden wir doch auch noch ein paar Entweder-oder-Fragen rund um Politik stellen. Schwimmhalle oder Musicaltheater?
Ja, das ist die Fangfrage. He? Also ich bin Verfechter von dieser Schwimmhalle und finde auch den Ort ideal dort. Aber ich denke auch für das Musical kann man eine andere Lösung finden.
Cannabis, tun wir das legalisieren oder bleibt es verboten?
Auf jeden Fall legalisieren.
Und lieber Geld ausgeben oder sparen?
Ich bin ein sparsamer Mensch.
Und wenn es um einen Kanton geht?
Dann muss man gut investieren können.
Danke Ihnen für die Antworten, Harald Friedl im Entweder-Oder. Zum Abschluss würde es uns jetzt noch wundern, was wir alle Fraktionspräsidien fragen. Was muss passieren, dass Sie am Tag von der Gesamterneuerungswahl am 20. Oktober am Oben ein glücklicher Mensch sind?
Da gibt es 2 Antworten, dass ich wiedergewählt wird und zweitens, dass wir unsere Sitz behalten können.
Das war sie gesehen, die 4. Ausgabe von unserem Podcast Wahllokal zu den Gesamterneuerungswahlen von der Regierung und dem Grossen Rot im Kanton Basel-Stadt. Wir freuen uns wie immer über eures Feedback zu unserem Podcast. Das kann man unter bzbasel.ch oder auch unter basilisk.ch abgeben. Dort gibt es auch alle Folgen, die schon erschienen sind und natürlich auch weitere Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Grossen Rot kandidieren.
Wahllokal, der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Grosse Rot und Sie sind heute noch dabei.